Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Jan Stranghöner.
An dieser Stelle eine wichtige Frage an dich. Wenn ChatGPT alles weiß und du bei YouTube alles nachsehen kannst, Hacks, Tipps und Tricks, wie schaffst du es dann trotzdem, dich so abzusetzen, dass du weiterhin der relevante Faktor im Paid Social Ads Game bist? Und genau diese Frage stellen sich ganz, ganz viele Menschen. 2025 wird es darauf ankommen zu verstehen, welche Skills benötige ich, damit ich nicht auf der Stelle stehen bleibe und weiterhin eine relevante Rolle im Schalten, im Erstellen, im Aussteuern und im Planen von Kampagnen bin. Auf dem AdsCamp 2025 am 15.09. werden all diese Fragen beantwortet. Du triffst relevante Menschen aus der sogenannten Szene. Du hast die Top-Expertinnen und Experten zu dem Thema auf der Bühne vor Ort greifbar, kannst sie direkt auch mit deinen Fragen konfrontieren und triffst ganz viele Gleichgesinnte, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen wie du selber. Also hol dir jetzt dein Ticket auf adscamp.de und sei dabei am 15.09. in Köln. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema, weil wir wollen heute erfahren, wie kann ich denn Premium-Produkte verkaufen via Paid Social. Und dazu ist mir unser heutiger Gast in den letzten Wochen bei LinkedIn mehrfach über den Feed gehuscht. Und dann habe ich ihn angeschrieben und habe gefragt, lieber Franz, hast du Bock, eine Folge zu machen? Hat er gesagt, bin ich am Start, lass machen. Und wir zeichnen jetzt auf Ende Januar. Wir haben ein bisschen gebraucht, um den Termin zu finden. Jetzt hat es endlich geklappt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Schön, dass du hier am Start bist, Franz.
Ja, Jan, erst danke für die Einladung.
Sehr gerne. Auch wir beide haben uns letztes Jahr im November auf der OMX kennengelernt, physisch, vorher uns durchaus schon mal digital den ein oder anderen Kommentar, glaube ich, geschrieben oder den ein oder anderen Daumen hoch gegeben. Wir beide sind im Bereich Paid Social unterwegs, haben ein bisschen gefachsimpelt. Aber was müssen denn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer zu dir wissen? Wer bist du und was machst du so den ganzen Tag?
Also ich bin der Franz. Ich wohne aktuell in Konstanz, also der schönsten Stadt am Bodensee, die man sich nur aussuchen kann. Und was ich den ganzen Tag mache, zumindest wenn ich im Büro sitze, ich beschäftige mich mit E-Commerce-Marken, die Genussprodukte verkaufen, also Richtung Premium unterwegs sind. Das können leckere Sachen sein, das können aber auch einfach schöne Sachen sein. Und bin da so in der... Ich bin da so ein bisschen die Ente unter den Vögeln, unter den Kollegen, sage ich immer. Denn ich mache nicht nur E-Commerce-Marketing-Strategie und auch berate auch bei der operativen Umsetzung, sondern hole eben auch die Aspekte aus Marketing-Controlling mit rein und aber auch aus der E-Commerce-Strategie an sich. Okay. Und dadurch, dass ich sozusagen diese Sachen alle zusammenhole, habe ich, glaube ich, manchmal eine andere Brille auf Themen und Probleme, die es gibt, und dann kann man die auch anders lösen. Und das ist eben manchmal nicht einfach nur mit mehr, lauter, billiger oder nerviger, sondern manchmal auch mit eher eleganteren Methoden.
Okay, wir sind Nerds, wir mögen kreative Lösungen, und genau das haben wir auch damals in Salzburg besprochen und eben auch, vielleicht der ein oder andere, der dir auf LinkedIn folgt, die letzten Wochen und auch Tage wahrgenommen. Warum ist das Thema so spannend oder warum glaube ich, dass du da ein spannendes Thema aufgemacht hast? Wir haben auch in den letzten Folgen immer wieder darüber gesprochen, was passiert gerade im Markt, was ist so die vorherrschende Meinung, und wir wissen alle, dass das Marktumfeld durchaus ein Stück weit durchgeschüttelt wird seit ein paar Wochen und Monaten. Es gab, glaube ich, von deutschestartups.de letzte Woche auch so eine Statistik, welche Unternehmen auch letztes Jahr nicht geschafft haben, durch das Jahr zu kommen und Insolvenz gegangen sind. Und gerade auch Online-Shops und E-Commercer haben durchaus zu strugglen, weil es nicht mehr so einfach ist, die Angel in den Teich zu werfen und dann wird irgendwie gekauft. es wird aktuell sehr stark immer wieder gesagt, hey, du brauchst ein gutes Offer, du musst dir über deine Preisstruktur Gedanken machen. Preis ist ein Haupttreiber in der Kommunikation, wenn wir uns gerade auch angucken, was Richtung Retail passiert. Es ist der klassische Start ins Jahr. Viele gehen mit einer sehr aggressiven Preiskommunikation raus, versuchen sich so am Ende zu differenzieren. Das ist irgendwo naheliegend, weil die Kaufkraft ist sinken und man muss die Leute irgendwie dazu bewegen, was zu tun. Du sagst jetzt aber, oder legst ja auch dein Hauptaugenmerk auf das Vermarkten von Premium-Produkten. Du hast das eben Genussprodukte genannt. Also eigentlich Dinge, die man sich, wenn das Geld im Geldbeutel weniger wird, erstmal spart oder aufspart oder vielleicht dann sagt, oh, nehme ich dann doch eher das Substitut, was günstiger ist. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich anders. Was man eher beobachten kann, ist, wenn jemand tatsächlich, sei es für sein Hobby oder seine Leidenschaft, brennt, dann fängt die Person nicht da an zu sparen.
Okay.
Also dann bestelle ich mir trotzdem lieber das Carbon-Fahrrad und fresse dafür eine Woche Reis.
Okay.
Also was da wird ich
wahrscheinlich sowieso mache aus meinem Ernährungsplan heraus.
Ach so, genau. Ja. Aber dann halt ohne die Butter. Ja. Genau. Also ich glaube, die Marken müssen ehrlich zu sich sein, in welchem Feld spielen die jetzt eigentlich gerade? Also bin ich hier Fashion, in Sachen sozusagen Fashion unterwegs, also wo es nicht so wichtig ist, ob ich eine Leidenschaft für das Produkt habe, wo es halt darum geht, tatsächlich Preis, ist es irgendwie cool, ist es, es löst es jetzt irgendwie einen Impuls bei mir aus, das zu kaufen und dann bin ich 5 Minuten glücklich, schön. Oder ist es tatsächlich was, wo ich drauf auch ein Opfer bereit bin zu geben, um das Ding jetzt zu besitzen oder das zu erleben oder das zu können, was dieses Ding mir verspricht. Weil dann ist der Preis auch nachrangig. Weil klar, mit einem günstigen Preis kannst du alles vermarkten. Also das ist ja keine Kunst. Also dazu brauchst du aber keinen Vermarkter. Das ist irgendwie auch nicht mein Anspruch ans Handwerk.
Okay.
Und diesen günstigen Preis, wenn du den tatsächlich bewusst als Strategie nutzt und die aber auch ermöglicht, weil du extrem schlanke Gemeinkosten hast, weil du jetzt auch mit diesen geringeren Margen, weil du das sozusagen einfach deinen Preis als Marketingkosten mit siehst, wenn du das lange durchhältst und damit dir auch eben den Marktanteil erkaufst, okay, alles fein. Aber was ich halt jetzt gerade im Markt sehe, ist, dass viele irgendwie blind in diese Preiskommunikation reingehen, aber denen ihr Geschäftsmodell und ihre Strategie das aber eigentlich gar nicht hergibt.
Okay.
Und sie sich damit eben langfristig den Erfolg kaputt machen. Also am allerschlimmsten ist es eigentlich, wenn so eine Premium-Marke ganz stark mit so Ganzjahresrabatten arbeitet, weil das wieder aufzuhören, also du kannst ja nicht noch mehr rabattieren und noch mehr rabattieren und noch mehr rabattieren, dann verziehst du dir auch einfach deine Kunden. Das wieder aufzuhören ist extrem schwierig.
Ich habe da so ein schönes Beispiel auch in den letzten Folgen diskutiert. Es gibt einen Kinderfahrradhersteller, der auch nicht günstig ist, der auch Fahrradhelme verkauft. Und der hat dann auch irgendwann gesagt, so Rabatte und Preis kann ich nicht mehr. Ich mache einfach ein smartes Bundle. Du kriegst einfach 2 Fahrradhelme. Wo ich mir einfach denke so, okay, mein 6-jähriger Sohn, der braucht ja einen. Aber warum dieses zweite? Also ich glaube, ne, es gibt ja schon Marken, die gar nicht mehr günstiger oder stärker rabattieren können, aufgrund ihrer eigenen Kostenstruktur, die jetzt einfach sagen, ja, okay, dann müssen die Produkte irgendwie in den Markt und dann bundle ich halt irgendwie und packe irgendwelche Produktbundles zusammen, damit die Leute irgendwie einen Grund haben, zu kaufen. Weil ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, aus dem Geschäftsmodell heraus, diese Punkte, was noch möglich ist, runterzugehen vom Preis, bei vielen gar nicht mehr so viel hergibt. Oder halt jetzt einfach direkt zu Verlusten führt.
Ja, und das wäre halt eine strategische Entscheidung, die sich, hast du die Marke bewusst nicht genannt? Ich wusste sofort, wen du meinst.
Zoom, anders, aber ja, ähnlich.
Genau. Die könnten sich halt auch überlegen, naja, warum machen sie das, diese Preisschacht jetzt eigentlich mit?
Ja.
Die haben eigentlich angefangen mit einer Einzigartigkeit im Markt, nämlich tatsächlich leichte, gute Kinderfahrräder. Also ich glaube, ein Fahrrad von denen wiegt so 7-8 Kilo. Das ist ungefähr die Hälfte vom Gewicht meiner 3,5-jährigen Tochter jetzt. So ein Pucki-Fahrrad mit einem Stahlrahmen wiegt 12.
Ja.
Das merkt man halt schon, wie die da strampelt, was da der Unterschied ist und wie viel Freude da beim Fahrradfahren da ist. Und natürlich gibt es jetzt ganz viele, die auf den Zug aufgesprungen sind. Also Flume ist jetzt damit nicht mehr einzigartig. Und jetzt können sie sich halt entweder überlegen, okay, gehe ich in den Preiskampf rein?
Ja.
Oder schaue ich, naja, in welchen Weißraum im Markt kann ich denn als nächstes reingehen? Hm. Also könnte ich die Sachen noch leichter machen? Kann ich,
Also würde es über das Produkt, also über irgendeine Differenzierung der PS gehen und halt nicht den Preis.
Genau. Oder ich schaue mir das Geschäftsmodell an. Naja, kann ich denn auch einfach weniger verkaufen? Mhm. Also muss ich dieses Volumen verkaufen, das ich augenscheinlich verkaufen muss? Oder könnte ich, also weil ich zum Beispiel die Lager voll habe oder so, das ist dann ein Problem. Aber könnte ich zum Beispiel auch einfach meine Unternehmensstruktur ändern, meine Gemeinkosten so runterfahren, dass ich jetzt auch mit einem geringeren Volumen zu einem viel höheren Gewinn arbeiten kann. Also ich schöpfe nur den oberen, die Sahne von der Milch ab. Könnte ich es vielleicht schaffen, auch genau in die Gegenrichtung zu gehen? Also dass ich den Preis hochsetze. Also verkaufe ich zum Beispiel gar nicht mehr die Fahrräder einzeln, sondern die Fahrräder gibt's nur noch mit Helm.
Ja.
So.
Wären ja Ansätze, ne? Also da,
genau.
Was man, glaube ich, bei uns jetzt gerade auch im Podcast in den letzten Folgen festgestellt hat, auch bei den Gästen, die wir da haben, und da reißt du dich nahtlos ein, Franz, und deswegen lass uns da gleich auch nochmal tiefer gehen. Das ist ja raus aus dem Kanal, raus aus der einzelnen Disziplin, mehr ganzheitlich, betriebswirtschaftlich auch, die Cases zu verstehen, um dann strategische Entscheidungen zu treffen. Premium-Produkte, die du vermarktest, haben ja auch strategische Optionen. Du hast jetzt gerade auch die Preisdifferenzierung nach oben aufgeführt. Wir haben in den letzten Folgen auch ein Beispiel diskutiert, dass es zu keinem Zeitpunkt in der Aufzeichnung mehr Champagnerverkäufe gab als im Dezember 2024, was auch wieder dafür spricht. Ne? Ich glaube, das nennt man aus der Werbepsychologie Lipstick-Effekt, wenn ich mich richtig erinnere, ja, dass du, wenn es dir zugute kommt oder wenn es dazu beiträgt, dass du dich in Zeiten, die vielleicht unsicherer sind, wohlfühlst, dann baust du dir so dein kleines eigenes Kuckucksnest. Das hatten wir während Corona ja tatsächlich auch in einem anderen Rahmen. Aber dann wird durchaus investiert in Dinge, die höherpreisig sind, weil ich es mir selber gönne. So, jetzt kann natürlich jeder sagen, ich schreibe da Premium drauf, deswegen bin ich Premium-Produkt. Ja, gibt es durchaus, glaube ich, ein paar Unternehmen im Markt, die das machen oder auch von sich sagen würden, hey, das Produkt, ne, das kennen wir ja, alle Unternehmer kennen ihre Produkte am besten und du gehst fährst irgendwo hin zu so einem klassischen Mittelständler, der sagt, es gibt kein besseres Produkt, weil er dir von A bis Z alles auflisten kann, warum er denkt, dass sein Produkt das Beste im Markt ist und dadurch ist es ja Premium. Wie grenzt du denn Premium-Produkte ab, die du vermarktest? Was sind für dich Premium-Produkte? Mhm.
Also für mich ist es so eine Dreiteilung zwischen Luxus, Fashion und Premium. Kann man, glaube ich, rumdiskutieren, aber funktioniert für mich ganz, ganz gut. Unterschied zwischen Premium und Fashion ist eher kurzlebig, trendgetrieben und häufig auch in der Kaufentscheidung Impuls getrieben. Während Premium, da überlegt man weiter rein. Du hast eine Produktqualität, also du hast eine Preis-Leistung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hast du auch eine Produktqualität, die sich einfach von den, sagen wir mal, Fashion-Alternativen absetzt. Das ist durchdachter. Das ist halt, wenn wir bei dem Kinderfahrradbeispiel bleiben, da sind halt die Züge am Rahmen so dran befestigt, dass da halt kein Kind irgendwie mit der Schuhspitze drin hängen bleiben kann. Das sind keine ablenkenden Fähnchen irgendwie dran montiert. Da hat sich jemand was gedacht, sage ich mal. Und das Material passt halt auch einfach. In dem Moment, wo ein Premium-Produkt so Richtung, naja, das könnte auch noch der zweite, dritte, vierte, fünfte nach mir benutzen, diesen Anspruch erfüllt, ist es schon eher die Premium-Ecke als die Fashion-Ecke. Das ist so meine Daumenregel.
Okay. Das heißt aber letztlich, Premium ist so ein bisschen das, welchen Nutzen habe ich über welche Zeit daraus und auch über die Nutzungszeit leitet sich dann so ein bisschen die Wertigkeit ab, wo man sagt, okay, genau, ich habe relativ schnell die Möglichkeit, auch einer Person gegenüber zu verargumentieren, warum ich jetzt diese Kaufentscheidung getroffen habe.
Genau. Was bei Premium noch auch ein großer Unterschied zu Fashion ist, die Nutzungsqualität bleibt über die Zeit auch dieselbe.
Okay.
Also wenn du eine gute Lederreisetasche hast, dann funktioniert die und sieht die am ersten Tag so gut aus wie 5 Jahre später. Mhm. Wenn du jetzt eher so eine Kunststoff, so ein Kunststoff-Weekender hast, der halt 30 Euro oder 40 Euro kostet, naja, der fasert halt nach dem 4., 5. Trip, fasert der aus, irgendwie gehen dann die Schnallen kaputt, der wird dreckig und du kriegst den Dreck nicht mehr raus und du merkst, okay, der wird einfach alt in einem negativen Sinne. Mhm. Hast du zufällig Terry Pratchett mal gelesen, den britischen Autor? Nein. Der hat eine ganz tolle Theorie, warum wohlhabende Menschen wohlhabend bleiben, und zwar, weil Armsein mehr kostet.
Okay.
Und seine die Theorie, die er dem Kommandanten der Stadtwache da in den Mund legt, ist, naja, ein gutes Paar Schuhe hält dir halt 5, 10 Jahre.
Ja.
Aber ein schlechtes Paar Schuhe, wo die Sohlen halt nicht aus Leder, Leder in dem Beispiel sind, sondern aus Pappe, die sind halt nach einer Saison durch.
Ja.
Und dadurch, dass du die Sachen immer neu kaufen musst, kostet es dich halt im Endeffekt mehr als wenn du von Anfang an was Ordentliches gekauft hättest.
Wir haben da in Köln ein Sprichwort. Kaufst du günstig, kaufst du zweimal.
Ja, wunderbar. Genau. genau das ist es.
Genau. Jetzt haben wir natürlich die Herausforderung. Ne? Du hast jetzt gerade schon beschrieben, okay, es gibt halt viele Argumente, wieso Menschen dazu tendieren, dann eher ein teureres Produkt oder ein Premium-Produkt zu kaufen, wie auch immer man dann Premium definiert. Ich hatte jetzt direkt so im Kopf keine Elektrogartenschere, zumindest nicht für mich wahrgenommen in dem Segment, würde von sich behaupten, ich bin die Premium-Gartenschere. Ne, da wird es halt dann auch irgendwie über Marke oder Preis verargumentiert, wo man dann sagt, ah ja, ne, Bosch Blau ist halt langlebiger als Bosch Grün und deswegen ist es irgendwie der Fachanwender, wie auch immer, von Bosch, ja, und deswegen kostet dann halt der Akkuschrauber 150 Euro mehr und der Akku hat mehr Ampere, keine Ahnung, so. Wir sind jetzt aber ja schon in einem Punkt, wo wir sagen, okay, wie funktioniert Differenzierung am Ende für Produkte, wenn ich halt nicht über den Preis gehen kann? Weil wir ja jetzt auch über die Vermarktung von Premium-Produkten via Paid Social sprechen, wo wir wenig wenig Aufmerksamkeitsspanne erstmal haben. Wir müssen die Leute irgendwo abholen. Wir müssen denen ja irgendwie klar machen, dass wir Premium sind. Wie geht man da vor? Wie fängt man da an zu differenzieren, um das irgendwie auch so in so einen Kommunikationsstrang zu kippen, weil letztlich zu behaupten, dass man Premium ist und dass man langlebig ist und dass Leder besser hält und so, das kann ja erstmal jeder. Aber irgendwie muss ich mir dieses Vertrauen auch erarbeiten. Ne?
Und das wissen auch die Konsumenten, dass das jeder behaupten kann. Das sind, nenne ich immer die Besserstrategien.
Glaubst du, dass die Leute so rational und so...
Also, wenn du ein Werbemittel ausspielst und draufklatscht, wir sind die, das ist die Premium-Akkuschere.
Ja.
Ich glaube, das hat in Sachen Resonanzrate, würde das wahrscheinlich nicht so ziehen.
Okay.
Könnte man mal testen über verschiedene Produkte und Ad-Accounts drüber, aber ich würde ja jetzt kein Geld drauf wetten.
Ja, das Thema ist, glaube ich, ne, was ziehst, kannst du halt aus der Marke ziehen. Ne? Und ich, das ist so ein erster Ansatzpunkt, wo ich sage, hey, Premium-Differenzierung oder auch in die Richtung kommunikativ strenger aufzumachen, um sich differenzieren zu können. Das kann halt auch nicht jede Marke aus dem Stand.
Genau, ja, weil auch ganz viele Produkte keine Marke dran haben. Aber was noch über Marke und Produkt steht, ist ja, hat das Unternehmen ein Selbstverständnis davon, welchen Wert es eigentlich gegenüber all den anderen Anbietern den Kunden bietet? Mhm. Ist dieser Wert tatsächlich einzigartig oder gibt es das halt auch woanders? Wenn es das auch woanders gibt, kommst du immer irgendwann in den Preiskampf rein. Das kann entweder tatsächlich im Preis stattfinden oder eben im lauter Vermarkten, was dann eben irgendwo eine Kostenexplosion mit sich mittreibt. Und wenn du tatsächlich in die Differenzierung reingehen willst und den glücklichen Fall hat, dass das Unternehmen einen einzigartigen Wert hat, dann kann man auf den aufsetzen. Wenn das nicht so ist, dann kommen wir als Vermarkter plötzlich in die Rolle, dass wir Hausaufgaben machen müssen, die eigentlich in-house erledigt sein sollten.
Das ist eine ganz spannende Perspektive, weil ich glaube, da entsteht gerade sehr, sehr viel Reibung im Markt, auch was die Rollendefinition von einer umsetzenden Agentur oder einem Freelancer oder wem auch immer ist, weil letztlich dieser Aufgabensplit, ne, also wie finde ich selber heraus, was meine Einzigartigkeit in der Nutzung oder Anwendung meiner Produkte macht, das kann man ja ein Stück weit interpretieren oder sich dem nähern, aber Menschen, die für Performance-Marketing in Unternehmen zuständig sind oder als Agentur diese Leistung anbieten, müssen immer mehr Jobs übernehmen oder werden in die Verantwortung genommen, diese Jobs zu übernehmen, die halt eigentlich schon erledigt sein müssten. Mhm. Wenn ich jetzt aber in der Rolle bin, herauszufinden, wie finde ich denn diese Einzigartigkeit am Ende, wie komme ich da hin, wie ist der Weg, wie gehst du da vor? Also wie findet man heraus, was die Einzigartigkeit ist, die ich in der Nutzung bei meiner Zielgruppe irgendwie auslöse?
Also, nehmen wir uns die Akkugartenschere.
Ja.
Ich würde mir erstmal ganz stumpf ein Ebenenmodell bauen. Heißt, ich nehme meine Akkugartenschere und ich gucke mal, was sind die Konkurrenten, die in den wichtigsten Suchsysteme dafür auftauchen. Mhm. Also in Google Shopping, in den üblichen Google-Suchergebnissen. Was wird denn auf Reddit so empfohlen? Was finde ich denn auf Amazon? Was finde ich im Fall von der Gartenschere jetzt auch auf Marktplätzen wie Praktika? Ubi? Hat Ubi den Marktplatz schon geöffnet? Ja, klar, Praktika wurde die Marke gekauft und das ist jetzt ein Online-Marktplatz wie Kaufland.
Ah, krass. Ja, also findet bei mir im Relevant Set nicht statt und ich habe einen großen Garten. Ja. Also die machen irgendwas falsch in der Vermarktung. Wenn man eben ein Modell aufstellen.
Der Praktika-Chef-Theoretiker war aus dem auch auf der OMX.
Okay.
Gut. Also, wir schnappen uns mal die ganzen Produktbeschreibungen und ganz wichtig die Bewertungen und schreiben einfach mal stumpf herunter, welche Perspektiven werden denn von den anderen Marktteilnehmern eingenommen? Also, was denken die, ist denn jetzt wichtig an so einer Akkuschere? Fängt halt erstmal an mit den Fakten und den Vorteilen, die daraus ziehen und gegebenenfalls auch den Wertversprechen, die machen. So Garantien, Zweifel, die angesprochen werden, die sind da erstmal sekundär, die kann man mal mit aufnehmen. Und wir schauen, ob die schon irgendwelche Ereignisse oder Bedürfnisse benennen. Also wozu braucht man so eine Akkugartenschere? Ist es eher das Thema, mir ist jetzt gerade der Baum bei Sturm umgekippt oder geht es hier halt um das jährliche Heckenschneiden? So, dann aber ganz wichtig, gucke ich mir auch an, was passiert denn eigentlich in den Bewertungen? Das kann man ganz vieles KI-gestützt machen, empfehle ich aber in den ersten Durchläufen nicht. Weil da einfach zu viel Halluzination drin ist. Man kann klar die Temperatur der Agenten ein bisschen runterstellen, aber da übersieht man zu viel. Und dann gucke ich erstmal, naja, über was sprechen denn alle und über was spricht denn niemand? Und gibt es vielleicht etwas, im Idealfall spreche ich sowieso, also spricht meine Marke, meine Akkuschere in der Vermarktung sowieso schon über ein Thema, worüber nur wir sprechen. Da kann man dafür mal Prototypen bauen und in den Meta-Ads-Account reinwerfen und gucken, wie gut es läuft. Am besten Fall hat man noch eine Kontrollvariante und zwar, da baut man halt mal Creatives auf der Basis von den Sachen, die sowieso alle sagen. Da hast du so eine Baseline, gegen der du es testen kannst. Und es kann aber auch sein, dass es Themen gibt, über die alle in den Bewertungen sprechen, aber niemand von Herstellerseite. Und da ist dann halt richtig viel Gold drin, weil das kann ich dann auch Stück für Stück durchtesten. Gibt es hier irgendein Messaging, das vielleicht noch besser funktioniert?
Aber du startest im Prinzip erstmal, dass du sagst, wir müssen einen kompletten Switch machen. Wir nehmen erstmal nur die Perspektive eines potenziellen Käufers ein, gucken uns an, wie würde der durchgehen und dann zu gucken, okay, welche Filtermöglichkeiten habe ich, wo wird über mich gesprochen. Das kann ich ja sehen. Du hast jetzt gerade eben einen spannenden Punkt angesprochen. Wie komme ich denn auf Argumente oder Ereignisse oder Anwendungsfelder, über die nicht gesprochen wird? Also ich bin jetzt in der Situation, dass ich mir angucke, ne, sagen wir mal, teures Gartengerät, Akkuheckenschere, es wird Frühling und ich muss jetzt anfangen und sehe, die sprechen alle über die gleichen Themen. Na, das ist irgendwie höhenverstellbar, das ist leicht in der Nutzung, es hat irgendwie einen Akku, du kannst irgendwie, keine Ahnung, diese Ritzel, was auch immer, austauschen. Wie kommst du denn auf Ideen, auf die anderen nicht kommen? Weil das ist ja schon eine kreative Leistung, bei der ich sage, du musst selber in die Anwendung gehen oder Anwenderin, Anwender sein, weil sonst kannst du diese Perspektive ja nur extrem schwer einnehmen.
Genau. Also um das Beispiel kurz zu klären, weder unsere es gibt keine Einzigartigkeit aus der Basis der aus der Herstellerkommunikation noch in den Bewertungen finde ich gerade eine Quelle für Einzigartigkeit. Okay. Ja. Dann gibt es zwei Methoden. Die eine ist Kundeninterviews. Mhm. Das wird einfach immer wieder vernachlässigt. Ich weiß nicht warum, aber es lohnt sich so sehr, einfach gerade im E-Commerce einen Workflow aufzusetzen und zu schauen, dass im Quartal so ungefähr 10 Kundeninterviews mal mindestens geführt werden. Liegt gut bei der Geschäftsführung, liegt gut beim Head of Marketing, kann auch ein bisschen durchs Team wechseln, aber üblicherweise umso höher das angesetzt ist, umso mehr Einsichten kriegst du daraus. Mhm. Und da würde ich vor allem drauf schauen, was sind denn tatsächlich die Bedürfnisse und Bedarfe? Also Bedürfnis, was spüren die Leute eigentlich, bevor die das gekauft haben? Was ist da eigentlich passiert? Mhm. Und wie drückt sich dieser Bedarf wirklich aus? Und dann mal schauen, okay, spricht darüber auf diese Art und Weise irgendjemand mit dem Produkt? Wenn nicht, großartig, dann kannst du es testen. Das ist ja gerade das Schöne an Paid Social. Es ist halt enorm günstig, eine neue Botschaft im Markt zu testen und zu schauen, ob die läuft.
Ja.
Das ist die eine Variante. Das ist sozusagen die logisch-rationale. Mhm. Die zweite Variante ist die kreativ-bewusste. Da muss ich mir angucken, was sind denn die Klischees und die Standards im Markt? Also welche funktionalen Aufgaben erfüllen denn eigentlich die Gartenscheren oder auch alternative Produkte? Also klar, du kannst es mit einer Akkugartenschere machen. Du kannst dir einen Landschaftsgärtner kommen lassen. Du kannst damit der Haushaltsschere rangehen, du kannst es einfach so lassen. Mhm. Aber was ist auch das emotionale Bedürfnis, das dahinter eigentlich erfüllt wird? Also ich weiß nicht, warum stutzt du deine Sachen im Garten? Wahrscheinlich, damit es ordentlich aussieht oder damit, wenn es eine Brombeerhecke ist, deine Kids da nicht dran hängen bleiben, wenn die mit dem Fahrrad dran vorbei.
Naja, es ist tatsächlich mehr der Peer Group Pressure, die Großmutter sieht, also es ist so dieses so, wir wohnen in einem Mehrgenerationenhaus und es gibt unterschiedliche Werte, Sittenkonstrukte, wie ein Garten zu pflegen ist. Und um da einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, schneide ich natürlich die Hecken so, dass ich keinen Mecker von meiner Oma bekomme.
Gut. So, wahrscheinlich, das ist jetzt ein Ereignis und ein Bedarf, von dem wir noch nicht wissen, ob das so auch vielen anderen Leuten passiert.
Ja.
Aber es taucht wahrscheinlich weder in irgendeiner Herstellerkommunikation auf, noch in irgendwelchen Bewertungen.
Ich glaube, generell kann man das so dieses so, was wird von außen, also es gibt ja, glaube ich, viele Menschen, die von außen erwarten, dass Dinge so, so klassische Siedlung, der Nachbar fängt an und ich kann es nicht auf mir sitzen lassen, dass der Nachbar quasi seinen Garten gepflegt hat und meiner sieht aus wie wild. Also da muss ich ja schon eine sehr starke eigene Persönlichkeit sein, um in dieser Sippenhaft rauszubrechen und zu sagen, so, ne, meine Hecke ist jetzt mal irgendwie 3 Meter höher und wird halt nicht geschnitten.
Genau.
Also das ist schon, ja.
Genau. Also das würde man zum Beispiel jetzt über ein Kundeninterview mit dir rausfinden.
Ja.
Und beim kreativ bewussten Weg, wenn du halt weißt, was sind denn die Klischees der Branche? Also nicht nur funktional, wie werden die Sachen eigentlich stilistisch inszeniert? Mhm. Wo holen die Leute emotional ab? Dann kannst du halt auch überlegen, ob du eine Einzigartigkeit durch eine von 3 Methoden erzeugst, zum Beispiel dem Kontextwechsel. Also in welchem Kontext könnte denn dieses Gerät, das du hast, noch sinnvoll sein?
Ich könnte ja der King in meinem Freundeskreis sein, wenn ich das Premium-Gerät habe, was ich allen zur Verfügung stelle, damit sie zu besseren Ergebnissen kommen.
Genau. Man könnte zum Beispiel auch hingehen und sagen, naja, wie doof ist es denn, dass ich jeder für 20 Euro so eine lommelige, olle Stahl-Gartenschere besorgt.
Ja.
Es könnte ja auch einer in der Nachbarschaft sich einfach was Ordentliches besorgen und wir schicken dir gleich die Sticker mit, die du an deinem Briefkasten machst, damit man sieht, dass man das Ding sich bei dir ausleihen kann. Und es gibt hier eine Plattform, die wir anbieten, oder wir kooperieren mit so einer Leihplattform, wo dann halt auch steht, der hat so ein Ding.
Ja, das ist schon, ja, okay.
So, also dann kommst du, dann wechselst du den Kontext und wie du es eigentlich vermarktest. ein sehr schönes Beispiel finde ich auch, du kennst diese kleinen Ingwer-Shots, die in der Gemüseabteilung rumstehen?
Ja.
Das ist ja eigentlich Saft.
Ja.
Wenn ich so ein, was ist da drin, 0,2 wahrscheinlich, die kosten 2,50 Euro. Wenn ich 0,2, 2,50 Euro neben dem Saft stehen habe,
ja,
wo ein Liter 2,90 Euro kostet, dann fasse ich mir doch an den Kopf und denke, hä?
Ja.
Was ist das für ein dummes Angebot? Wenn es aber neben dem Ingwer steht, ja, denke ich mir, ah ja, total geil, dann muss ich das Zeug nicht pressen. Ja. 8,50, das kann ich mir in der Mittagspause mal schnell zwischen die Kiemen kippen und habe auch noch was für meine Gesundheit getan.
Ja.
Wechselst den Kontext. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass du einen konträren Wert lieferst. Mhm.
Aber wäre
das ist gestern Abend kam dieses schreckliche Video von Elmo Musk raus, aber ich werde jetzt trotzdem das Beispiel bringen. Also vor 15 Jahren, Elektroautos waren alles irgendwie noch Kleinwagen. Und die, kennst du noch den Renault Twizy, dieser Kabinenroller?
Ja.
So. Und die waren ja alle so klein gebaut, weil die Akkukapazität noch so schlecht war.
Ja.
Und da hat man halt versucht, so 200, 300 Kilometer Reichweite gerade so rauszupressen mit der vorhandenen Kapazität. Die waren alle so auf sparsam und die wohlüberlegte Option sozusagen, ja, also so wurden die ja alle vermarktet.
Alles Kurzstrecke.
Genau, alles Kurzstrecke. Ja. Und was er halt gemacht hat, ist konträr zum Markt zu gehen und zu sagen, naja, die Technologie Elektroauto, die ist ja eigentlich nicht, die ist für Sparsamkeit und Langstrecke, so wie sie jetzt ist, eigentlich sinnlos. Es macht doch viel mehr Sinn, wenn wir das auf Spaß und Performance trimmen. Ja. Wenn wir halt hier ein Auto bauen, das einen 911er locker zersägen kann. Hm. Und das war halt dieser Switch, wie es vermarktet wird. Also
du setzt es ins Verhältnis zu einem 911er und bist aber trotzdem günstiger, ne? So, also das ist ja dann, das geht ja dann Richtung Preis, wo du dann auch eher einen doch hohen Preis in ein Verhältnis setzt, wo du sagst, ah ja, so hoch ist er ja eigentlich nicht. Weil ein Preisgefühl, ne, so wie du es jetzt gerade eben beim Ingwer-Shot beschrieben hast, das ist ja was aus dem Kontext und den Informationen, die ich zur Verfügung habe, entsteht und in Relation gesetzt wird. Und ich glaube, da diesen Kontextwechsel zu machen, gerade auch dann Richtung Creative-Ansprache bei Premium-Produkten, es traut sich ja keiner rauszugehen und zu sagen so, hey, du kannst jetzt irgendwie 4 Weekender oder 5 Weekender zu dem Preis kaufen, wie unser Weekender kostet, aber am Ende hält unserer halt 10 Jahre und in der Zeit hast du halt, keine Ahnung, 15 Weekender verschlissen, ne?
Genau. Also wenn man es so auf die Spitze treibt, dann könnte das wieder funktionieren, aber es macht oft Sinn, sich nicht in der eigenen Kategorie zu vergleichen.
Okay.
Hier im Nachbarhaus gibt es gerade ein Konstanzer Startup, die heißen Nunk. Okay. Und was die machen, ist eine Kaffeemaschine, die steuert nicht ihren Prüfvorgang, sondern die regelt ihren Prüfvorgang. Achtung, kleiner Exkurs Elektrotechnik. Steuern ist, es läuft ein Programm ab und das ist so dumpf eingestellt. Das läuft einfach durch. Regeln ist, du misst währenddessen die ganze Zeit und passt dynamisch das Programm an.
Ja.
Was sie halt dadurch können, ist, du kannst irgendwelche Bohnen oben reinkippen und da kommt, ich glaube schon beim ersten Kaffee, ein perfekter Kaffee raus.
Okay.
Normalerweise musst du ja mit einer Kaffeemaschine irgendwie erstmal fast ein Viertelkilo vermahlen, bis du den richtigen Mahlgrad und Temperatur und Druck und so weiter eingestellt hast.
Schon mal ein bisschen Geld, hast schon mal ein bisschen Geld vermahlen.
Genau. Und was die aber zum Beispiel am Anfang gemacht haben, ist sich mit anderen Espresso-Maschinen oder Vollautomaten verglichen. Was ich ungeschickt halte, weil die sind halt einfach, in der Kategorie sind die einfach nur besser.
Ja.
Also besser und teurer. Das haut jetzt noch niemand so richtig vom Hocker. Was sie aber jetzt neu angefangen haben, ist sich zu vergleichen mit, naja, du musst dir halt keinen Barista nach Hause bestellen.
Ja, okay.
So, und da wird da plötzlich ein Schuh draus. Ja. Weil dann hat es eine deutlich bessere Preis-Leistung und du kannst es halt um 4 Uhr morgens machen. Du kannst ganz viel mit den Botschaften spielen. Du kannst dich nicht so, musst dich nicht so ernst nehmen. Und das eröffnet so eine neue Welt, in der du hineinwerben kannst.
Okay. Das heißt, ich habe dann über diese drei Möglichkeiten, die du jetzt aufgeführt hast, ganz viele Möglichkeiten oder Optionen, einfach auch Botschaften zu kreieren, um mich abzusetzen, um aufzufallen, resonanzstark zu sein. Wir sind ja in einem Push-Kanal, wir müssen irgendwie relativ schnell auffangen oder auffallen. Gibt es denn so Evergreen Creatives, wo du sagst, ey, bei meinen Premium-Produkten, der Aufbau, der Ansatz funktioniert immer, oder sagst du, ey, ganz ehrlich, diese ganze Research davor, die ist so individuell und dann auch einzigartig, dass es dann auch zu einzigartigen Creative-Aufbauten führt?
Also was man vielleicht wieder nutzen kann, ist, dass man Copy-Frameworks wieder benutzt. Also das funktioniert, dass man das auch mit KI-Unterstützung sich verschiedene Varianten durchspielen lässt. Also wenn man sein Offer hat, wenn man seine Bedarfsgruppe definiert hat, wenn man seine verschiedenen Angles hat oder Ebenen oder Botschaften, wie man darüber sprechen kann, dann kann man da schon mal das in der KI füttern und sagen, okay, und jetzt wirft es mal bitte jeweils einmal durch diese 10 verschiedenen Copy-Frameworks durch und ich gucke mal, was davon sinnvoll ist. Und dann kann man, startet man sozusagen nicht mit einem weißen Blatt, sondern kann aussortieren. Das funktioniert schon, aber sozusagen der gestalterische Aufbau bin ich nicht so ein Freund davon, weil dann kommst du wieder in die Vergleichbarkeit rein und in so einen Einheitsbrei. Also Best Practice hat halt immer den Nachteil, dass du damit Einzigartigkeit irgendwo aufgibst.
Also du hältst nicht viel von diesen 100 Creatives, die immer funktionieren, LinkedIn, PDF, Kommentarbait, Gedöns.
Genau, da. Also ich habe auch einen Swipe-File.
Ja.
Aber der ist zur Inspiration und nicht zum Nachmachen.
Kann ich aber auch empfehlen. Also da mal bei Franz auf LinkedIn verweist. Du teilst auch schon auch Frameworks und Tabellen und Templates, die man ganz gut nutzen kann. Also da sollte man schon Augen und Ohren offen halten.
Ja, Mensch, freut mich.
Ist so. Jetzt hast du ja die große Herausforderung bei Premium-Produkten. Du musst ja das, was du jetzt gerade mit Einzigartigkeit und den ganzen Weg dahin auch in der Bedarfsgruppe irgendwo kommunizieren. Das muss verstanden werden. Wie sieht dann ein klassischer Kampagnenaufbau auf? Weil am Ende ist dieser ganze Einstieg in das Thema, so wie du das aufmachst, über den Hook und den Blickwinkel auf das Produkt und die unterschiedlichen Einzigartigkeiten, die ich dann vielleicht auch visualisieren muss, die funktionieren ja nicht so, würde ich jetzt pauschalisieren, dass das so einen Impulskauf triggert. Oder ist das anders?
Impulskauf würde mich wundern.
Okay.
Ich glaube, die wenigsten Leute geben mehrere hundert Euro mal so aus.
Ja, aber das heißt ja, du musst auch in der kompletten Kundenreise irgendwie mehrere Kontaktpunkte schaffen.
Genau.
Über einen bestimmten Zeitraum, damit Menschen eine Entscheidung für dein Produkt treffen.
Genau. Ich überlasse da ganz viel der Maschine. Also machen wir uns mal einfach, unser Unternehmen verkauft nur ein Produkt.
Ja.
Und zwar unsere Akkugartenschere. Ich bin großer Freund davon, dann auch die Kampagnen maximal zusammenzufassen. Im Idealfall hast du halt eine Kampagne, da steckt dein Budget drin. Ja. Die Kampagne darf selbst entscheiden, in welche Anzeigengruppen läuft das Budget jetzt rein. Und die Anzeigengruppen sind halt danach getrennt, was ist hier eigentlich das Angebot? Also verkaufe ich nur stumpf die Schere oder habe ich ein bestimmtes Offer, wo das reingepackt ist. Die zweite Variable ist die Bedarfsgruppe. Also Bedarfsgruppe ist nicht Zielgruppe. Ja. Wie unterscheiden sich die Leute? Gibt es da eine Unterscheidbarkeit? Lohnt es sich, da die Leute unterschiedlich anzusprechen? Und das dritte ist dann halt, wie kommuniziere ich es? Und da drin steckt dann eben eine jeweils eine Dynamic Ad. Wobei, die heißen jetzt anders, gell? Die klassischen Dynamic Ads gibt es nicht mehr.
Ja, wir nennen es Dynamic Ad. Wir machen das seit über 10 Jahren. Wir nennen es Dynamic Ad. Gut.
Wir haben das schon immer so genannt, und das wird jetzt auch so heißen. Genau. Und dann stecken da drin halt meine Varianten von, mit dann eben meinen leicht unterschiedlichen Überschriften, Texten und mein Creatives in verschiedenen Formaten. A, natürlich statisch, aber B, auch Video gleich üblicherweise dann da mit drin.
Aber ich kann mir vorstellen, dass deine Setups dann deutlich stärker auch Richtung Bewegbild gehen, oder? Also das, was du jetzt sagst, mit Einzigartigkeit nach außen arbeiten und so.
Gar nicht so sehr tatsächlich. Okay. Liegt halt daran, dadurch, dass man recht viel testen muss. Und das Testen ist halt mit den statischen Sachen deutlich günstiger.
Ja.
Läuft auch das meiste vom Spend und damit auch das meiste vom erzeugten Deckungsbeitrag eigentlich über die Statics. Mhm. Und die Video-Creatives, die da drauflaufen, klar, die machen auch, die werden auch ihren Anteil haben, aber ich könnte es jetzt gar nicht so genau sagen, wie viele es sind.
Da dann noch spannend, das sind alles Conversion-Kampagnen wahrscheinlich, auch wenn du dann die ganzen Katalog-Formate benutzt und Co.
Genau, also die sind erstmal auf den Kauf alle ausgelegt. Hm. Je nachdem, was das jetzt für ein Produkt ist und in welchem Preisbereich, kann man halt nochmal das Attributionsfenster sich angucken. Hm. Wie man das, ob man das jetzt auf 7 Tage oder 28 Tage setzt. Ja. Und was ich von dir gelernt habe, ist noch eine Beimischung von Reach-Kampagnen, was ich mittlerweile auch für sehr sinnvoll halte. Ja. Aber da bist du halt, das machst du nicht mit unter 1.000 Euro Tagesbudget, wahrscheinlich eher ab 3.000, 4.000, 5.000 Euro Tagesbudget, wo das dann Sinn macht.
Genau, da kann man hinkommen, aber gerade bei höherpreisigen Produkten oder Produkten, wo die Kaufentscheidung dann gegebenenfalls doch länger dauert, weil man einfach auffallen muss, weil man da sein muss, bist du halt viel, viel regelmäßiger sichtbar über eine Reach-Kampagne. Und das Schöne bei der Reach-Kampagne ist ja, du kannst da ja auch bestimmte Zielgruppensegmente noch abstecken. Also es musst du ja nicht komplett broad laufen lassen. Und ich bin großer, also am Ende bin ich komplett bei dir. Differenzierung nicht nur über Preis, weil am Ende bist du irgendwo angekommen, dass das nicht mehr funktioniert und dann brauchst du irgendwas anderes. Und ich glaube, man kann sehr viel von Premium-Produkten auch lernen, wie wichtig es auch ist, dann, wie spielt man mit der Marke, wie bold geht man raus, wie schafft man Selbstbewusstsein für bestimmte Cases, wie klar grenzt man sich auch von anderen ab. Mhm. Aber letztlich kann ich trotzdem über Werbedruck und wie häufig ich gesehen werde, auch eine gewisse Wertigkeit erzeugen, ne? Dass ich eine Top-of-Mind-Awareness habe oder dann am Ende schon sage, okay, es gibt ja vielleicht Bosch Blau, also um in dem Beispiel zu bleiben, es gibt Bosch Blau, Stihl und Makita. Am Ende gibt es ja dann trotzdem bestimmt einen Anteil von Menschen, die ihre Kaufentscheidung aufgrund einer Glaubensfrage oder einer Vertrauensfrage auch stellen und sagen, okay, damit kann ich mich identifizieren. Die sehe ich am häufigsten. Das, was ich am häufigsten sehe, hat auch wahrscheinlich das höchste Vertrauen bei mir. Ich kann darüber sehr viel erzählen und letztlich sind wir auch bei Premium-Produkten sehr häufig in einem Kontext, wo man sagt, man entscheidet sich so ein Stück weit für ein System. Also es ist nicht das einzelne Produkt, sondern es ist mehr so dieses, ich habe irgendwie einen Einstieg jetzt gerade im Smart-Home-Bereich, wo ich sage, ich bin im Premium-Segment unterwegs. Natürlich kann ich auch das asiatische Substitutprodukt nehmen für Hobby-Bastler, wo ich irgendwie mit einer, keine Ahnung, ja, einfachen Bridge mein Smart-Home steuere, aber ich möchte vielleicht eine Apple HomeKit-Kompatibilität haben und ich möchte, ne, so. Und da bin ich schon auch großer Freund davon, regelmäßig einfach sichtbar zu sein. Nicht nur mit dem Aspekt, dass ich jetzt irgendwie direkt verkaufen möchte. Nur es ist halt schwerer messbar am Ende, ne?
Lass uns nicht direkt das nächste Fass aufmachen. Branding wird unterschätzt, auch wird extrem unterschätzt, dass man Branding auch abseits von Meta machen kann. Und dass es zum Beispiel auch noch lokale oder auch kulturelle Publikationen gibt, in denen man sehr gut werben kann. Also
ich nehme wahr, dass sehr viele Menschen auf LinkedIn mittlerweile über Briefwurfsendungen sprechen.
Das stimmt auch. Das macht natürlich auch extrem viel Sinn bei Retargeting. Und Retargeting von, sagen wir mal, Leads und Reaktivierung von Kunden. Ich habe auch gerade noch an das Thema Beweis der Handlungskraft gedacht. Also es gibt ja auch so Premium-Produkte wie Aktivlautsprecher, die fangen bei 16.000 Euro an und hören bei 250.000 Euro auf. Eher weniger die Sache, die du über Meta verkaufst, direkt. Aber was du halt darüber verkaufen kannst, beziehungsweise dir einkaufen kannst, ist deine Bedarfsgruppe. Und zwar im Sinne, dass du die zum Beispiel den Katalog verkaufst und das dann halt nicht so ein schnurriger, am besten noch auf dem Bürodrucker ausgedrucktes Schwarz-Weiß-Pamphlet ist, sondern ein gebundenes Büchlein, also so ein Coffee-Table-Book sozusagen, wo in Hochglanz die verschiedenen Produkte drin sind. Und das verkaufst du dann halt für 10 Euro. Ja. Was natürlich den Vorteil hast, dass du viel mehr Conversions zustande kriegst, mit denen du den Algorithmus füttern kannst und tust das dann halt im Nachgang über Telefon, Post, E-Mail, wie auch immer, nachfüttern. Und gegebenenfalls noch einen Zwischenschritt drin hast, also dass du die Leute, die dann dieses Coffee Table Book gekauft haben, zur Hörprobe mit Weinverkostung und 4-Sterne-Menü einlädst.
Zu vergünstigsten Konditionen, aber nicht kostenlos.
Noch nicht mal. Also jetzt bist du direkt wieder in die Preisargumentation reingelaufen, ja, aber wenn ich überlege, ja, mir ein Lautsprecherset für 16.000 oder auch 35.000 Euro zu kaufen, dann ist es mir egal, ob dieses 4-Sterne-Menü mit Weindegustation und Hörprobe 200 Euro kostet.
Ja, voll. Also ne, das ist ja genauso wie Küchenstudios beispielsweise halt auch ihre Küchen verkaufen. So, da geht's ja um quasi kostenloses Probefahren bei uns vor Ort, ne, mal Probe kochen oder kennenlernen oder letztlich halt irgendwo den Einstieg zu schaffen. Und ich glaube, gerade über Push-Kanäle schaffst du halt sehr schnell diese Wahrnehmung in der Bedarfsgruppe, um zu sagen, ah, alles klar, ich bin jetzt in der Herausforderung, mich für ein neues, keine Ahnung, ne, eine neue Küche beispielsweise zu interessieren. Niemand wird eine Küche direkt über Meta kaufen in einem bestimmten Preissegment. Und du musst die Leute halt zu dir holen und denen dann irgendwas an die Hand zu geben oder nach Hause zu schicken. Ja, und ich sehe das tatsächlich jetzt gerade auch bei Lego, wo man jetzt sagt, okay, das ist immer noch, ne, weiß nicht, ob das, es ist immer weniger das Kinderspielzeug, es ist irgendwie ein Stück weit mehr ein Lifestyle-Produkt, die bringen jetzt irgendwie eine exklusive Serie mit der Formel 1 raus. Was machen die in den Ads? Ja, die haben auch einen eigenen Shop, aber die wollen, dass du den Katalog nach Hause bestellst. Oder dir die App runterlädst, um dich halt mit den Produkten auseinanderzusetzen, um den Einstieg in diese ganze Welt zu ermöglichen. Und ja, das sind, glaube ich, viele Dinge, wo im E-Commerce gerade Marken immer noch dazu tendieren, einfach das zu ernten, was irgendwo an den Bäumen hängt, aber vielleicht auch mal ein paar Bäume gepflanzt werden müssen, ja, um mehr ernten zu können in Zukunft.
Ja, also was ist denn auch ein Grund, warum so viele E-Commerce-Firmen hops gegangen sind? Die haben während Corona extrem Gemeinkost, also extrem Personal aufgebaut. Da lief ganz viel in-house. Dann kam die A, Konsumzurückhaltung, B, die steigenden Zinsen, also die Kapitalkosten. Und sie waren halt alle abhängig von größtenteils Meta oder dann vielleicht auch noch irgendwie Google Ads und im schlimmsten Fall dann als zweites Standbein oder drittes Standbein sozusagen Amazon. Also alles nur Kanäle, wo du dir deine Kunden einkaufen musst. Und da hat halt niemand an organisch gedacht, also tatsächlich organische Social Media oder eben organische Suchergebnisse. Und vor allem hat niemand darüber nachgedacht, naja, wie kriegen wir die Leute denn in selbstbestimmte Suchsysteme? Also da, wo ich tatsächlich eine Hoheit drauf habe und das mir niemand abschalten kann. Oder dass man halt noch einen Schritt weiter denkt und sagt, naja, gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, dass ohne, dass es meine Wettbewerber mitkriegen, ich ein neues Suchsystem baue, in dem ich und alle Mitbewerber drin versammelt sind, ich dorthin Traffic lenke, die guten Kunden zu mir lenke und die schlechten meinen Mitbewerbern das Geschäft kaputt machen lasse.
Also einen eigenen Weinratgeber aufbauen beispielsweise.
Das ist zum Beispiel, genau, das wäre zum Beispiel eine Variante mit einer ordentlichen Filterfunktion oder auch eine, vielleicht liegt da dann auch die App näher.
Ja.
Es gibt für Craftpick gibt's Untappd.
Ja.
Ich muss mal nachgucken, wem Untappd aktuell gehört. Es würde mich aber nicht wundern, wenn es Heineken oder sowas. Das
oder,
so clever sind sie, glaube ich, nicht.
Oder ABEF, Anheuser-Busch oder irgendeiner der großen, die dann dahinter auch schöne Daten sammeln. Franz, wir sind mit der Folge an einem Punkt, wo ich dich ganz, ganz herzlich am 15.09. zum Adscamp einladen möchte. Genauso wie alle anderen, die jetzt gerade zuhören. Weil diese Themen, gerade wie man Differenzierung schafft, wie man die P's im Marketing vernünftig orchestriert, damit man Paid Social nicht nur Offer-, Angebots- und Preiskommunikation machen muss. Das findet beim Adscamp statt. Franz, ich würde mich sehr freuen, wenn du am Start bist und alle, die uns zuhören, holt euch ein Ticket. Dann könnt ihr mit klugen Köpfen wie mit dem Franz beispielsweise in den Austausch gehen, networken und über diese ganzen spannenden Themen diskutieren.
Wie viele Tickets gibt es denn noch, Jan?
Es gibt ja insgesamt nur 350 und die ersten 50 sind schon weg. Genau, und die anderen werden gerade schon fleißig abgerufen. Und man ist ja am Anfang des Jahres, man muss eine Entscheidung für sich und seine Fortbildung treffen. Es gibt ein paar Konferenzen, die sind gut investiert. Die OMX, auf der wir waren, gehört dazu. Und ich glaube, für viele gehört das Adscamp mittlerweile auch dazu. zumindest ist das so das, was ich an Feedback bekommen habe die letzten Wochen und Monate, worauf ich sehr stolz bin.
Ja, dann greift euch die Tickets, solange es die noch gibt.
Get your tickets soon und wir sehen uns dann allerspätestens mal wieder offline zum Abnerden in Köln im September, Franz.
So machen wir das.
Mach's gut, Jan. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Input.
Danke dir. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.